Texten des Textes, Sabrina. Heute wird's ernst. Aber auch das ist Gottes Wort. Nun, zum Einstieg der Predigt möchte ich eine Nachricht vorlesen, die ich am 21. April, also vor 9 Tagen, erhalten habe. Kurze Vorbemerkung dazu. Niemand von euch kennt den Verfasser dieser Nachricht. Ich sage das nur so deutlich, nicht, dass ihr jetzt anfangt zu grübeln, wer könnte Arthur diese Nachricht geschrieben haben. Ihr kennt die Person nicht. Ich lese uns einmal die Nachricht vor. Hallo lieber Arthur, ich würde dir sehr gerne etwas über meine Gemeinde und die Bibelschule erzählen, in die ich gerade gehe und die mich absolut begeistert. Wir leben in einer wunderbaren Zeit und allein in diesem Jahr hat Gott es erlaubt, dass wir mit tausenden Gemeinden und Pastoren im Wort eins werden durften und dürfen. Aber ich denke, bevor ich dir zu viel verrate, kannst du dir ja selber live ein Bild davon machen und dabei sein. Am 22. April, also morgen um 19 Uhr, findet live ein internationales Pastorenseminar statt von unserem Gemeindeleiter. Das Thema wird sein: Das Zeugnis über die erfüllte Realität der Erfüllung der Offenbarung. Hiermit lade ich dich ganz herzlich ein, auch dabei zu sein. Das ist die Nachricht, die ich am 21. April bekommen habe. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert, wollte gucken, was steckt denn dahinter, was für eine Glaubensrichtung, wo geht das Ganze hin? Und ich bin ganz schnell darauf gekommen, dass es sich hierbei um eine Einladung zur Sekte handelt, nämlich zu der Shinshui-Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sekte kennt. Wenn ihr die nicht kennt, seid froh und dankbar. Wenn ihr sie kennt, lasst die Finger davon. Das habe ich der Person auch ganz deutlich gesagt. Das ist eine Glaubensrichtung, die aus Südkorea kommt und die jetzt ganz, ganz stark auch in Deutschland mittlerweile sich ausbreitet. Vor allem im Raum Frankfurt und darüber hinaus. Und sie haben riesengroßen Erfolg, vor allem unter jungen Leuten, unter Studenten, die sie mit ihrer Taktik gewinnen können. Und somit haben sie auch versucht, mich dafür zu gewinnen. Ich wurde stutzig schon alleine bei dem Satz: Wir leben in wunderbaren Zeiten. 2. Timotheus Kapitel 3, wir haben gerade eben gelesen Folgendes. Ich lese nur Vers 1 und Vers 2. Paulus, der Apostel, schreibt zu seinem engsten Mitarbeiter Timotheus Folgendes. Er leitet mit den Worten ein: Das aber sollst du wissen. Also Timotheus, das, was ich dir jetzt sage, das ist unbedingt wichtig. Das musst du wissen. Und ihr Lieben, das müssen wir heute unbedingt hören. Was müssen wir denn unbedingt wissen? Dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Also nicht wunderbare Zeiten, wie es die Shinshui-Kirche sagt, sondern schlimme Zeiten eintreten werden. Und die Zeiten werden so sein, also jetzt wird die Gesellschaft beschrieben, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und so weiter und so fort. Wir haben ja gerade eben auf den Text gehört. Wir hatten diesen Text letztens erst im Hauskreis betrachtet und ein Hauskreismitglied, als sie diesen Text las, dann war sie ganz erstaunt und sagte: Ja, das ist ja die Zeit, in der wir leben. Das ist ja eine Beschreibung der Gesellschaft, die uns heutzutage umgibt. Und ich hoffe, ihr könnt da mitgehen, dass diese letzten Zeiten, von denen Paulus hier spricht, dass das unsere Zeiten sind. Dass hier die Gesellschaft beschrieben wird, wie wir sie kennen und wie sie uns umgibt. Aber es geht nicht einfach nur um den politischen Verfall in unserem Land oder in unserem Kontinent oder auf dieser Welt. Es geht auch nicht einfach nur um eine Beschreibung der Gesellschaft heutzutage, sondern es geht auch um uns als Gemeinde. Denn ihr Lieben, es ist ja im Normalfall immer so. Wir merken, dass in der Gesellschaft Gott immer mehr aus dem Zentrum gerückt wird. Gott soll keine Rolle mehr in der Gesellschaft spielen. Das Wort Gottes wird aus dem Zentrum gerückt. Und dann ist es immer so von der Entwicklung her, wenn Gott aus dem Zentrum einer Gesellschaft gerückt wird, dann schwappt das über auf die Kirche. Und das erleben wir auch in unserem Land, dass gerade die Großkirchen, die staatlichen Großkirchen, dass auch dort jetzt dieser gesellschaftliche Wandel Einzug genommen hat und auch dort in vielen Kirchen Gott aus dem Zentrum gerückt wird. Sein Wort nicht mehr eine große Rolle spielt oder wenn, dann nur eine untergeordnete Rolle. Und leider, leider, leider geht es dann mit der Entwicklung so weiter, dass von der Großkirche diese Entwicklung wiederum überschwappt auf die Freikirchen. Und auch heutzutage gibt es zu genügend Freikirchen, auch in unserem Land, wo Gott nicht mehr das Zentrum darstellt und sein Wort nicht mehr absolut Autorität hat. Das sind Fakten. Und Paulus sagt, das musst du wissen, Timotheus, dass diese Zeiten kommen werden. Also das muss uns jetzt nicht bestürzen, weil Gott hat das schon vor 2000 Jahren gesagt, dass das so sein wird, dass die Gesellschaft und die Kirchen sich dahingehend entwickeln werden. Aber wir müssen heute uns dessen bewusst sein und wir müssen lernen, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, standhaft zu bleiben. Und daher auch das Thema, Peter hat es ja wunderbar eingeleitet, bleib standhaft. Und ich möchte heute mit euch mich mit dem darauffolgenden Text, also wir haben gerade Vers 1 bis 9 gehört in der Schriftlesung und ich möchte jetzt mit euch Vers 10 bis Vers 17 einmal lesen und darüber nachdenken, weil uns hier der Apostel Paulus drei Verhaltensweisen mitgibt, wie wir in einer Gesellschaft, die immer mehr Gott aus dem Zentrum rückt, wie wir trotzdem standhaft bleiben können als Kinder Gottes. Aber zuerst einmal der Text aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Gottes Wort sagt Folgendes über Timotheus: Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in dem Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Soweit der Text aus dem Wort Gottes. Und wie ich eben schon erwähnt habe, es geht heute um drei Verhaltensweisen, die Paulus hier dem Timotheus mitgibt, um in der Gesellschaft standhaft zu bleiben im Wort Gottes. Die erste Verhaltensweise lautet, bleib gottesfürchtig. Ich möchte dazu Vers 10 bis Vers 13 mit euch betrachten. Wisst ihr, das Leben von Paulus war davon gekennzeichnet. Paulus war ein gottesfürchtiger Mann. Also für Paulus war das ganz klar, das, was Gott mir sagt, hat absolute Autorität. Und da habe ich mich unterzuordnen. Paulus hatte Ehrfurcht vor Gott. Und das beschreibt er jetzt auch, indem er sein Vorbild beschreibt in den Versen 10 und einen Teil von Vers 11, wo er zu Timotheus sagt, es war sein engster Mitarbeiter, Timotheus, du bist mir nachgefolgt. Und dann beschreibt Paulus, in was denn Timotheus ihm nachgefolgt ist, nämlich in der Lehre, in der Lebensführung, also so wie Paulus sein Leben geführt hat, was für Prioritäten er sich gesetzt hat, wie er seinen Glauben gelebt hat, seine Gottesbeziehung im Vorsatz, da geht es um die Zielsetzung. Paulus war ein Stratege, der hatte ganz klare Prioritäten, der hatte ganz klare Ziele, die er sich gesetzt hat, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im Umgang mit anderen Menschen, in standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Wir können jetzt nicht jede einzelne Eigenschaft im Detail durchgehen, weil uns da einfach die Zeit nicht zureicht. Aber ich denke, es ist klar oder es kommt klar rüber, dass Paulus ein vorbildhaftes Leben gelebt hat und er hat dieses Vorbild wiederum an Timotheus, seinem engsten Mitarbeiter, weitergegeben und er stellt jetzt dem Timotheus hier ein wunderbares Zeugnis aus. Timotheus, das war noch ein junger Kerl, er taucht in Apostelgeschichte 16 zum ersten Mal auf und dieser Timotheus, der ist ab der zweiten Missionsreise mit Paulus und seinem Team mitgekommen und hat dort auch mit missioniert. Und immer wenn Paulus den Timotheus erwähnt in seinen Briefen, das kommt häufig vor, dann kommt Timotheus immer positiv bei weg. So wie auch hier. Du bist mir nachgefolgt in diesen ganzen Eigenschaften. Du hast mich nicht sitzen gelassen. Paulus schreibt zum Beispiel zu den Christen in Philippi, wo er in Vers 20 in Kapitel 2 Folgendes über Timotheus sagt. Was für eine Auszeichnung. Er sagt, ich habe sonst niemanden, der so ganz meines Sinnes ist und sich so aufrichtig um euch kümmert wie er. Damit meint er Timotheus. Oder in Vers 22, er sagt, doch ihr wisst, wie gut Timotheus sich bewährt hat. Also dieser junge Kerl Timotheus, der war voll und ganz mit dabei, mit Paulus und hat sich an dem Vorbild von Paulus orientiert. Und die Anwendung von diesen Versen auf uns ist ganz leicht. Die Frage ist, bist du dir dessen bewusst, dass du ein Vorbild bist? Und vielleicht sagst du dir, ja, nein, ich bin kein Vorbild. Also ich möchte auch nicht Vorbild sein, weil ich habe da und hier die eine oder andere schlechte Verhaltensweise. Ob du möchtest oder nicht, du bist ein Vorbild in dem Umfeld, in dem du lebst. Die Menschen um dich herum beobachten dich. Wir beobachten dich. Deine Kinder beobachten dich. Deine Kollegen beobachten dich. Und du bist ein Vorbild, ob du möchtest oder nicht. Und ich wünsche uns, dass wir auch so wie Paulus sagen können, Paulus sagt das am Ende seines Lebens, der zweite Timotheusbrief ist der letzte Brief von Paulus, den wir in der Bibel haben. Und Paulus, der konnte sagen, Timotheus, ich habe ein gutes Leben vorgelebt und du bist mir nachgefolgt in diesen ganzen Eigenschaften. Und Timotheus hat dann diesen Dienst weiter fortgesetzt von Paulus. Er war der engste Mitarbeiter von Paulus. Aber Paulus spricht hier nicht nur von positiven Dingen, sondern Paulus sagt auch, du bist mir nachgefolgt im standhaften Ausharren. Also das bedeutet so viel wie, ich habe gelitten und du hast trotzdem festgehalten. In den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Da geht es um die erste Missionsreise. Diejenigen, die regelmäßig beim Bibel- und Gebetsabend daran teilnehmen, die wissen um diese Situation, die Paulus dort erlebt hat. Er hat nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen erlebt, sondern er hat auch ganz, ganz viel Verfolgung erlebt. Allein in der Stadt Lystra, da kam auch Timotheus her, wurde Paulus gesteinigt, weil Menschen diese Botschaft von Jesus, das Evangelium, nicht hören wollten. Und er wurde so gesteinigt, dass die Menschen dachten, er ist tot. Aber Gott hat übernatürlich eingegriffen und hat Paulus wieder gesund gemacht. Und dann sagt Paulus im zweiten Teil von Vers 11, im letzten Satz hier an der PowerPoint, sagt er, solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Das ist ganz, ganz wichtig, dieser Zusatz. Paulus, er ermutigt seinen Mitarbeiter Timotheus, weil Timotheus war noch jung. Paulus war am Ende seines Lebens. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass Paulus dann verurteilt wurde und im Märtyrertod gestorben ist. Timotheus war ganz am Anfang seines Dienstes. Und Paulus ermutigt ihn und sagt ihm, Gott hat mich aber durchgetragen. Der Herr hat mich gerettet. Und ich kann mir vorstellen, dass so manches Mal der Timotheus sich an diesen Satz erinnert hat. Ja, Paulus hat wahnsinnig viel durchmachen müssen, aber Gott hat ihn durchgetragen. Und Paulus sagt dann in Vers 13 einen ganz, ganz kernigen Satz. Der fängt jetzt nicht an zu sagen, hey, wir leben in wunderbaren Zeiten und Timotheus, das wird klasse, wenn du jetzt meinen Dienst weiter ausüben wirst, dann wird alles ziemlich einfach, sondern Paulus sagt jetzt Folgendes, Vers 13, er sagt, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ich habe mal gehört von einer Person, dass das deren Taufvers war. Mutig, oder? So einen Vers als Taufvers auszuwählen. Aber ihr Lieben, das ist die Wahrheit. Und wir müssen uns dieser Wahrheit heute Morgen stellen. Möchtest du gottesfürchtig leben im Glauben an Jesus Christus, dann kommst du an Verfolgung nicht vorbei. Das sagt die Bibel ganz, ganz deutlich. Und Timotheus musste sich dieser Wahrheit auch stellen. Er wollte ein gottesfürchtiges Leben leben und er wusste, die Nachfolge Jesus gegenüber, das wird mir einiges kosten. Diese Wahrheit, der müssen wir uns stellen. Und das ist ja auch logisch. Wir haben ja gerade eben in der Schriftlesung gehört, die Gesellschaft wird immer mehr und mehr antigöttlicher werden. Das sagt die Bibel in aller Deutlichkeit. Und es ist ja logisch, je mehr die Gesellschaft in Gottlosigkeit verfällt, desto stärker werden wir als Christen, die sich öffentlich zu Gott und seinem Wort stellen, wir werden in dieser gottlosen Gesellschaft mehr und mehr anecken. Ist doch klar. Und wenn die Entwicklungen so weitergehen, dann werden wir als Christen klarer Kante zeigen müssen. Und das wird den Menschen nicht gefallen. Denn die Devise in der Gesellschaft lautet, Gott aus dem Zentrum, sein Wort aus dem Zentrum und auch die Moral von Gott, die er in seinem Wort verankert hat, auch die muss immer mehr aus dem Zentrum. Und wir merken ja, wie die Gesellschaft in der Moralität immer weiter verfällt. Und dementsprechend werden wir als Christen, wenn wir uns klar zu Gottes Moral stellen werden und zu seinem Wort, wir werden in dieser Gesellschaft immer weiter und immer mehr anecken. Ich habe mich schon so manches Mal gefragt, ob ich als Pastor einmal wegen meines Glaubens vielleicht in 10, 15 Jahren in Gefängnis kommen werde. Ich bete jeden Tag für verfolgte Christen. Ich orientiere mich da an den Gebetskalender von Open Doors, die sich für verfolgte Christen einsetzen. Und so manches Mal ist dann das Gebetsanliegen, bitte betet für diesen Pastor im Iran, bitte betet für diesen Pastor in Syrien und so weiter. Die sind alle im Gefängnis. So manches Mal habe ich mich gefragt, wie lange wird es noch dauern, bis die Gesellschaft darin so weit ist, auch in Europa, dass vielleicht auch wir Christen im Gefängnis landen werden und die Pastoren aus den Freikirchen, wenn sie sich klar zu Gottes Wort positionieren. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass hier steht, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, Verfolgung erleiden werden. Das ist Fakt. Und je mehr der Abfall und die Verführung heranschreitet, umso wichtiger ist, dass wir als Gemeinde klar stehen. Gerade in Zeiten, in denen wir leben, denn die Zeiten werden eben nicht besser. Vers 13 bringt es klar zum Ausdruck. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben. Shinshui sagt, wir leben in wunderbaren Zeiten und es gibt einen geistlichen Aufbruch und so weiter. Gottes Wort sagt, nein, die Menschen werden immer böser und sie werden immer mehr ihr Unwesen treiben und Gott wird immer mehr aus der Gesellschaft, aus dem Zentrum der Gesellschaft rausgedrückt werden. Und sie werden verführen und sie werden sich selbst auch verführen lassen. Sie werden die Gottlosigkeit weiter vorantreiben und auch selbst verführt werden. Und Verführung findet ja nicht offensichtlich statt. Dann wäre es leicht, ne? Dann könnte man immer alles ganz schnell entlarven, sondern immer ganz subtil, immer kleine Feinheiten, die dann vielleicht aus dem Kontext gerissen werden, die verdreht werden und in irgendeiner Art und Weise dann zur Verführung beitragen. Und ich weiß, wahrscheinlich geht es euch jetzt so, dass ihr erstmal durchatmen müsst. Dürft ihr auch gerne. Ist keine nette Botschaft, oder? Und ihr Lieben, ich würde am liebsten auch mit euch über die Gnade Gottes predigen und über die Liebe Gottes nachdenken und so weiter. Aber das ist nun mal die Wahrheit. Auch das ist Teil des Wortes Gottes und wir müssen uns darauf vorbereiten, weil Paulus das ja ganz klar zum Ausdruck bringt. Er sagt ja zu Timotheus, das musst du wissen. Und wenn wir das nicht wissen, dann sind wir nicht vorbereitet auf den gesellschaftlichen Wandel und können vielleicht da nicht standhaft bleiben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Sei ein gutes Vorbild und so wie es Paulus war, und bleib gottesfürchtig. Auch wenn die Gesellschaft um dich herum immer weiter an Gottesfurcht verliert und Gott eigentlich keine Rolle mehr spielt, bleib du gottesfürchtig. Das möchte ich dir einfach ans Herz legen. Ich möchte uns wirklich ermutigen, Gott weiterhin und sein Wort an höchste Autorität zu stellen und sich ganz klar seinen moralischen Vorstellungen ganz klar unterzuordnen und nicht der Moral, die die Gesellschaft vorgibt. Bleib gottesfürchtig. Die zweite Verhaltensweise, die Paulus hier den Timotheus mitgibt, lautet: bleib stur. Vers 14 und Vers 15. Es geht nicht darum, jetzt eine negative Sturheit an den Tag zu legen. Ne? Ich lasse mir gar nichts mehr sagen oder so. Das wäre antibiblisch. Ne? Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen demütig sein, wir sollen uns korrigieren lassen. Sondern ich meine damit, bleib stur in biblischen Überzeugungen. Wenn du Überzeugungen aus dem Wort Gottes geschöpft hast, dann bleib da drin stur. Unser Schulleiter sagte immer wieder einen Satz. Mein Studium ist jetzt schon über 10 Jahre her, aber diesen einen Satz, der ist hängen geblieben. Er hat gesagt, bleib stur in der Spur. Bleib stur in der Spur Gottes, in seinem Wort. Da bleib stur, bleib fest in deinen biblischen Überzeugungen. Wir haben ja gerade eben gelesen, dass die Menschen es immer böser und schlimmer treiben werden. Und jetzt kommt ein Kontrast, nämlich Timotheus, Vers 14. Paulus sagt jetzt zu diesem jungen Mitarbeiter, du aber, ne, die Menschen, die werden immer gottloser, aber du Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Da bleibe drin, bleib stur in den biblischen Überzeugungen. Ja, was ist denn Timotheus so, was hat Timotheus gelernt? Was ist ihm denn so zur Gewissheit geworden? Also was war so sein Glaubensfundament? Nun, wenn wir die beiden Timotheusbriefe so studieren und auch das Leben von Timotheus, dann können wir definitiv festhalten, das Evangelium war ganz klar das Glaubensfundament von Timotheus. Timotheus war überzeugt von dem Evangelium. Und meine Frage heute Morgen an dich, der du hier im Saal bist, bist du überzeugt vom Evangelium? Also kann daran nichts und niemand rütteln. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Nachricht bekommst, wie ich sie eben gerade gelesen habe, bist du absolut gewiss und überzeugt vom Evangelium? Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass du zu 100% überzeugt bist, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, Gott selbst, und für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, dass er sein Blut vergossen hat für deine Sünden, dass Jesus in den Himmel gefahren ist und einmal wiederkommen wird. Ich hoffe, du bist davon überzeugt und da kann nichts und niemand dran rütteln. Und wenn du das noch nicht für dein Leben ganz persönlich in Anspruch genommen hast, Vergebung deiner Schuld empfangen hast, dann möchte ich dich einladen, dann tu es heute. Ihr Lieben, wir brauchen Jesus. Und jeder Einzelne von uns, der eben noch nicht Vergebung seiner Schuld bekommen hat, durch den Glauben an Jesus Christus, ich möchte es dir sehr ans Herz legen, du brauchst Jesus, um standhaft zu bleiben in den Zeiten, in denen wir leben und in Zeiten, in denen wir auch noch kommen werden. Du brauchst Jesus. Und wenn du an Jesus Christus glaubst und dich schon für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann lass dich taufen auf deinen Glauben hin. Wir haben, so Gott will, und wir leben am 28. Mai ein Tauffest. Und wir sind dankbar für 2 Täuflinge, die sich schon entschieden haben, jawohl, wir wollen uns taufen lassen. Vielleicht sitzt du heute hier und hast diesen Schritt noch nicht getan. Lass dich taufen. Lass dich taufen und stell dich ganz klar zu Jesus Christus. Was hat Timotheus noch gelernt? Ja, natürlich das Wort Gottes. Auch das wurde ihm zur Gewissheit. Er war felsenfest vom Wort Gottes überzeugt. Dazu kommen wir gleich im dritten Punkt. Deshalb führe ich das nicht aus. Und er war auch überzeugt, ein geheiligtes Leben zu führen. Also ein Leben in der Furcht Gottes. Dazu hatten wir ja gerade den ersten Punkt, wo Timotheus ein Leben gelebt hat, das nachahmenswert war und wo er sich ganz klar zum Wort Gottes gestellt hat und sich ganz klar der Autorität Gottes untergeordnet hat und ein geheiligtes Leben lebte. Und dann geht Paulus weiter und sagt dann, Timotheus, du weißt ja, von wem du das alles gelernt hast. Im Wesentlichen hat Timotheus von mindestens drei Personen gelernt. Einmal von Paulus, das hatten wir gerade im ersten Punkt, aber auch von zwei Frauen, nämlich von Luis und Eunike. Die Bibelkenner unter uns wissen, wer diese Frauen waren. Zum einen war Luis die Oma von Timotheus und Eunike war die Mutter von Timotheus. Und in Kapitel 1 im zweiten Timotheusbrief wird dann beschrieben, dass diese beiden Frauen, also die Oma und die Mutter, dass sie einen ungeheuchelten Glauben hatten. Also das waren Menschen, die dem Herrn und seinem Wort treu ergeben waren. Und diese Menschen, diese beiden Frauen, das waren so Sprachrohre Gottes, die immer wieder Gottes Wort in das Leben von Timotheus hineingelegt haben. Das wird jetzt deutlich in Vers 15. Da steht Folgendes. Timotheus, und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also Timotheus, der hatte ein wahnsinniges Privileg. Das Privileg war, Timotheus hat von Kindesbeinen an, also quasi von der Muttermilch aus, hat er Gottes Wort aufgesogen. Und ich sage das ganz deutlich, das ist ein Privileg. Einige hier in diesem Saal hatten dieses Privileg auch. Und ich gehöre auch zu denen. Und ich weiß absolut, das ist pure Gnade. Es ist Gnade, in einem christlichen Elternhaus aufwachsen zu dürfen, wo der Glaube aktiv gelebt wird. Pure Gnade. Und Timotheus, der hatte diese Gnade erfahren dürfen. Und die Anwendung ist auch hier aus diesem Text nicht schwer. Sie ist ganz einfach. Ich sehe hier, wenn ich euch anschaue, sehe ich hier viele Mütter, ich sehe hier viele Väter, ich sehe hier viele Opas und ich sehe hier viele Omas. Und ihr Lieben, lieber Vater, liebe Mutter, liebe Oma und lieber Opa, ich möchte es in aller Deutlichkeit sagen. Das Wertvollste, was du deinem Kind oder Enkelkind geben kannst, ist nicht gute Bildung, ein gutes Erbe, ein tolles YouTube-Video oder das beste Smartphone. Das Wertvollste, was du deinem Kind geben kannst, ist auch nicht irgendwie ein tolles Spielzeug, ein super Fahrrad oder was auch immer. Und ich sage nicht, dass die Dinge schlecht sind, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber das Wertvollste, was du deinem Kind bzw. deinem Enkelkind geben kannst, ist Gottes Wort. Ganz klar Gottes Wort. Und Eunike und Luis, Mutter und Oma, die haben das verstanden. Die wussten, das Wertvollste, was wir in Timotheus hineinlegen können, ist Gottes Wort. Und Paulus appelliert nochmal darauf und sagt, Timotheus, du hast von Kindheit an die heiligen Schriften kennengelernt. Und das ist deine Verantwortung. Wenn du Vater oder Mutter bist, wenn du Oma oder Opa bist, ist es deine Verantwortung, die oberste Priorität, Gottes Wort in das Herz deines Kindes oder deines Enkelkindes hineinzulegen. Und auch wir als Gemeinde haben eine Verantwortung gegenüber der nachfolgenden, gegenüber den herantretenden Generationen. Und ich bin so dankbar, dass wir jetzt aktuell den KIO haben, wo sich Menschen investieren in die Zukunft der Gemeinde, in die Zukunft der Gesellschaft. Ihr macht so einen wichtigen Dienst. Jeder, der sich da investiert in die jungsche Arbeit, in die Arbeit unter Jugendlichen, in die Arbeit der Kinder. Es ist ein unfassbarer Scherz, den ihr in das Herz der Kinder hineinlegt. Und ich möchte euch wirklich von ganzem Herzen dafür danken. Denn das Problem in unserer Zeit ist doch, dass es die eine Wahrheit heute leider nicht mehr gibt. Es ist doch mittlerweile alles muss relativ gesehen werden und alles muss nebeneinander stehen gelassen werden. Und die Orientierungslosigkeit wird immer größer und unsere Kinder werden zunehmend dadurch herausgefordert. Von einer pervertierten Weltanschauung, von einer Meinungsflut, damit werden sie ständig konfrontiert. Und wir können es nicht aufhalten, dass die Gesellschaft immer gottloser wird. Das können wir nicht. Aber was wir können, ist, die nachfolgenden Generationen bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten, sie zuzurüsten, sie zu lehren, sie mündig zu machen, damit sie unterscheiden können, ja, was ist wirklich moralisch gut, was ist wirklich der Maßstab Gottes oder was ist nur der Maßstab der Gesellschaft. Und wisst ihr, wir haben in dieser heutigen Zeit, in der wir leben, einen entscheidenden Vorteil. Ich weiß gar nicht, wie das Louis und Eunike gemacht haben, aber die hatten nur das Alte Testament, also in Anführungsstrichen nur. Das Neue gab es noch gar nicht. Und sie haben es geschafft, ihren Enkel bzw. Sohn damit vorzubereiten auf sein Leben. Wir haben heute nicht nur das Alte Testament, wir haben das Neue Testament und wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten und Hilfsmittel, vor allem in Deutschland, zig Bibelausführungen, Kinderbibeln noch und nöcher. Wir haben so viele Möglichkeiten, aber wir nutzen sie leider viel zu selten. Und deshalb nochmal ein ganz klarer Appell an jede Mutter, an jeden Vater, an jede Oma und an jeden Opa hier in diesem Saal. Lies mit deinem Kind bzw. Enkelkind die Bibel. Es ist das Wichtigste und das Beste, was du deinem Kind für sein zukünftiges Leben mitgeben kannst. Und das wird jetzt auch deutlich in der letzten Verhaltensweise, die Paulus dem Timotheus mitgibt, nämlich bleib verwurzelt. Bleib verwurzelt im Wort Gottes. Vers 16 und 17. Da steht Folgendes. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das sind mit die wichtigsten Verse über das Wort Gottes. Wenn du dich vielleicht fragst, ja, sollte ich vielleicht mit meinem Kind mal einen Bibelvers auswendig lernen? Dieser Vers oder diese Verse lohnen sich definitiv zu kennen und auch auswendig zu lernen, für einen selbst und natürlich auch für die Kinder, ihnen Gottes Wort ins Herz zu legen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und auch hier steckt wieder so viel. Wisst ihr, heutzutage gibt es in Deutschland namhafte Theologen, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt heutzutage namhafte Theologen, die sagen, ja, die Bibel, sie enthält Gottes Wort. Aber die Bibel ist nicht von der ersten bis zur letzten Seite Gottes Wort. Also wer so denkt, der ist von gestern. Aber sie enthält schon an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn Jesus was sagt, dann ist das schon Gottes Wort. Aber nicht alles, so diese ganzen moralischen Vorstellungen von Gott, das ist nicht unbedingt Gottes Wort. Hier steht ganz klar, alle Schrift, also 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung Kapitel 22, glaube Vers 20, alles ist Gottes Wort. Und er sagt hier jetzt Paulus, Gott hat sein Wort den Schreibern der Bibel eingegeben. Da steht im Griechischen das Wort Theopneustos. Das bedeutet so viel wie eingehaucht. Also Gott hat ungefähr 40 Schreiber haben die Bibel aufgeschrieben, diese 66 Bücher, die wir in der Bibel haben, circa 40 Autoren. Und Gott hat diesen 40 Autoren sein Wort eingehaucht. Ein Wunder Gottes. Und sie haben unter der Leitung des Heiligen Geistes Gottes Wort aufgeschrieben. Und Paulus war es nochmal ganz wichtig, am Ende seines Lebens dem Timotheus das ganz deutlich zu sagen, das ist alles Gottes Wort. Und für uns ist es auch ganz deutlich und ganz wichtig, wenn uns Leute irgendwie weismachen möchten, ja, teilweise ist das Gottes Wort, aber nicht alles. Nein, alles, alle 66 Bücher sind Gottes Wort. Und Gottes Wort möchte etwas in uns bewirken, nämlich vier Wirkungsweisen: Belehrung, Überführung, Zurechtweisung und Erziehung. Das sind die Wirkungsweisen des kraftvollen Wortes Gottes. Ganz kurz zu diesen vier Wirkungsweisen. Ich denke, Belehrung, Lehre, das ist uns allen klar. Die Bibel, sie möchte uns belehren. Alles, was wir von Gott erfahren, erfahren wir aus diesem Buch. Gott offenbart sich durch sein Wort. Und hier lernen wir Gott kennen. Und die Bibel möchte in ihrer Wirkung uns belehren. Aber dann kommt der zweite Schritt. Die Bibel möchte uns auch überführen. Also die Bibel möchte uns aufzeigen, wo wir vielleicht in unserem Leben Verhaltensweisen haben, die nicht im Sinne Gottes sind. Ich möchte dich fragen, darf die Bibel das? Darf die Bibel dich überführen, wenn du zum Beispiel in deiner stillen Zeit die Bibel liest? Darf der Heilige Geist durch das Wort Gottes dir mal so einen Klaps auf den Hinterkopf geben und sagen, hier hast du dein Leben zu korrigieren, da musst du Buße tun, hier musst du dich an Gott wenden und um Vergebung bitten? Darf Gottes Wort dich heutzutage immer noch überführen? Das möchte die Bibel. Dann sagt Paulus weiter, die Bibel möchte auch uns zurechtweisen. Also es geht so viel wie um Zurechtbringung, um Wiederherstellung. Das griechische Wort hat was mit Orthopädie zu tun. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einem guten Orthopäden warst. Ein guter Orthopäde, die werden immer seltener in unserem Land, aber ein guter Orthopäde, der sein Handwerk versteht, der stellt etwas gerade, der bringt etwas zurecht. Und genau das möchte dieses Wort Zurechtweisung uns deutlich machen. Die Bibel möchte etwas gerade stellen. Wenn du auf den falschen Weg gekommen bist, möchte die Bibel dich wieder auf den richtigen Weg bringen. Und es ist wichtig, dass wir die Bibel da dran lassen. Und die Bibel möchte genauso wie Vater und Mutter, möchte die Bibel uns erziehen in der Gerechtigkeit, in einem Leben, das nach Gottes Vorstellung, nach seinen Maßstäben läuft. Und wisst ihr, meine Beobachtung ist die, wenn wir in den Gottesdienst kommen und ich erkenne diese Beobachtung bei mir oder wenn ich meine Stille habe und die Bibel lese, dann habe ich häufig den Anspruch an die Bibel, dass die Bibel mich erbaut, dass die Bibel mich stärkt, dass die Predigt mich ermutigt. Wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wir möchten am liebsten immer ermutigt werden, gestärkt aus dem Gottesdienst kommen. Das ist häufig so unser Ansehen an der Bibel. Aber heute sagt dir Gottes Wort, die Bibel, die möchte dich belehren, die Bibel möchte dich überführen von Sünde, die Bibel möchte dich zurechtweisen und die Bibel möchte dich erziehen. Und natürlich möchte die Bibel dich auch stärken und ermutigen und so. Das gehört auch alles zum Wort Gottes dazu. Aber eben auch diese vier Wirkungsweisen, die wir gerade eben gehört haben. Und der Herr Jesus, er sagt im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 17, da betet der Herr Jesus für uns, für seine Nachfolger und er bittet Gott den Vater und sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Und dann sagt Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Die Gesellschaft sagt, es gibt nicht mehr die eine Wahrheit. Die Bibel sagt, ich bin die Wahrheit. Die Bibel ist der absolute Maßstab. Und das ist ganz wichtig, gerade in Zeiten, in denen wir leben. Und vielleicht hat dich diese Predigt heute ziemlich herausgefordert. Vielleicht macht dir sogar dieser Text Angst vor die Zukunft. Und du fragst dich, wie wird das noch alles werden? Mit meinen Kindern, mit meinen Enkelkindern, gerade wenn die Bibel sagt, dass die Gesellschaft immer schlimmer wird. Vers 17 finde ich so genial. Und so ermutigend, der letzte Vers, den wir hier im Rahmen vom 2. Timotheusbrief noch lesen. Da steht, damit der Mensch, also die Bibel möchte uns belehren, überführen, zurechtweisen und erziehen, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ihr Lieben, wir brauchen die Bibel. Und sie soll nicht verstaubt sein, irgendwo in deinem Bücherregal, sondern lies deine Bibel, studier deine Bibel und komm immer wieder unter dem Wort Gottes. Dadurch wirst du am allerbesten zugerüstet für die Zukunft und für das Leben in der Gesellschaft, in der wir leben. Das Wort Gottes genügt vollkommen, damit wir wissen, wie ein Leben zur Ehre Gottes aussieht. Wir haben alles in diesem Buch. Wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist durch die Kraft des Heiligen Geistes, wenn du Gottes Wort liest und darüber nachdenkst und eben das Gelesene anwendest, dann darfst du wissen, du bist für die Zukunft zu 100% zugerüstet. Das sagt dir Gottes Wort. Also halten wir fest, auch wenn wir mit großer Wahrscheinlichkeit schwierigen Zeiten entgegengehen, ist es ganz wichtig, standhaft zu bleiben. Und das können wir nur, wenn wir gottesfürchtig leben, wenn wir stur an biblischen Überzeugungen festhalten und wenn wir verwurzelt bleiben in Gottes Wort. Ich möchte schließen mit Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 35 bis 37. Da steht: So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ne? Gebt nicht auf, bleibt standhaft, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und was ist die Verheißung? Was ist die Hoffnung, auf die wir hoffen? Vers 37. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und er wird nicht auf sich warten lassen. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Amen.